Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Und zu Gast ist Deutschlands bekanntester Zukunftsforscher Matthias Hawkes. 1998 hat er das Zukunftsinstitut in Frankfurt am Main und Wien gegründet. Heute gilt er als einer der international führenden Ansprechpartner bei Fragen zur Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. Herzlich willkommen, Matthias Hawkes.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Hawkes, dass es vielleicht etwas merkwürdig klingt, anders als aus dem Studio, liegt daran, dass Sie mir aus dem Homeoffice zugeschaltet sind. Wie futuristisch sieht das Homeoffice eines Zukunftsforschers aus?
Ja, gar nicht so, aber ein bisschen. Wir experimentieren in diesem Haus mit erneuerbaren Energien, mit verschiedenen Materialien und mit Digitalität, wobei wir bei dem Digitalen meistens das Zeug wieder wegschmeißen nach einer Weile, weil es sich dann doch nicht als so menschheitsfördernd herausstellt. Aber es ist so ein Bungalow mit Glas und Beton, relativ klein. Also wir haben das auch so gebaut, dass man im Grunde genommen ganz gut für Corona vorbereitet war. Wir haben es aber schon vor 10 Jahren gebaut. Weil es sind so Kuben und die kann man gegeneinander abschließen. Und jetzt sind wir zu sechst als Familie mit dem Schwiegervater aus London, den wir mit dem letzten Flieger noch hier eingeflogen haben. Und man kann das Haus aber durch so quasi wie so Raumschiffschotten kann man das voneinander abschließen, sodass auch jeder sein eigenes Corona-Apartment hat. Aber wir sind alle gesund. Das ist schon was wert in dieser Zeit.
Wenn Ihnen als Zukunftsforscher jemand gesagt hätte im Januar, meine Zukunftsprognose für dich in 3 Monaten lautet wie folgt: Du wirst nicht mehr reisen können, du wirst keine anderen Menschen mehr treffen können und die Wirtschaft in Deutschland und in Österreich wird komplett runtergefahren sein. Was hätten Sie dem geantwortet?
Ja, interessant hätte ich gesagt wahrscheinlich, weil mit solchen Dingen beschäftigen wir uns natürlich schon des Öfteren. Es gibt ja auch eine Risikoforschung in der Zukunftsforschung, die sogenannte X-Events-Forschung. Also das X steht quasi für das Unberechenbare. Und das hat natürlich ganze Kataloge von solchen möglichen Disruptionen. Da sind die Seuchen und die Infektionen ganz oben auf. Und Sie wissen ja auch, es gab ja gar nicht wenig Leute, die das auch in den Gesundheitsorganisationen prognostiziert haben, nicht? Also was man nie kann, ist den genauen Zeitpunkt voraussagen und den genauen Verlauf, das ist dann auch schwierig. Aber man kann durchaus Wahrscheinlichkeiten berechnen und das ist also mit deutlichem Abstand eine der wahrscheinlichsten Großevents immer gewesen, schon seit 20 Jahren eigentlich.
Aber es ist jetzt nicht so, dass Sie unmittelbar damit gerechnet hätten, dass es in absehbarer Zeit auftritt.
Ja, das ist immer die Frage, was man als damit rechnet. Man kann sich als Mensch natürlich nicht auf alles vorbereiten. Ne? Das wäre, glaube ich, auch unklug, weil dann würde man wahrscheinlich irgendwie sich in seinen Bunker verkriechen. Aber also sagen wir mal so, ich bin schon relativ gut vorbereitet auf krisenhafte Erscheinungen, weil das haben wir in den letzten 20 Jahren ja auch bei uns als Zukunftsinstitut schon öfters erlebt, nicht? 9/11. Flüchtlingskrise und Bankenkrise, das waren ja auch relativ einschneidende Ereignisse. Aber die ist natürlich anders, weil sie unser Alltagsleben betrifft. Das ist der große Unterschied. Deshalb nennen wir das auch eine Tiefenkrise im Vergleich zu einfach nur vorübergehenden Einschlägen, die danach wieder letztendlich die Normalität so wie vorher herstellen.
Gibt es denn eine Tiefenkrise, wenn Sie jetzt ein bisschen in die Vergangenheit gehen, die ähnlich heftig war wie diese aktuell?
Also es gibt, glaube ich, 3 vergleichshistorische Ereignisse, die man fast zusammen kombinieren muss. Die erste ist natürlich der Zweite Weltkrieg. Damit ist es gleichzeitig gar nicht und doch ein bisschen vergleichbar. Gar nicht, weil natürlich damals die Welt zerstört war und unsere Großeltern in Trümmern aufgewacht sind. Und in Trümmern entsteht natürlich kein Wandel so schnell, sondern da ist erstmal Traumatisierung. Und das ist insofern überhaupt nicht vergleichbar. Aber es betrifft eben ähnlich auch die gesamten Lebensbereiche, Organisationen, Gesellschaftsbilder, auch die Selbstbilder, die Menschen von sich haben, die Erfahrungen, die sie machen. Das hat da schon, gibt schon einige Ähnlichkeiten. Dann gibt es aber überraschenderweise auch einen ganz anderen Event, wie der Fall des Eisernen Vorhangs 1989. Hat man nicht als Krise erlebt, sondern als gewaltige Öffnung. Aber damals hat sich eben auch die Weltgeschichte geändert. Also damals sind auch Dinge von den politischen Weltverhältnissen bis zu den Lebensformen der Menschen haben sich verändert. Und dann, wenn wir nochmal 2 Jahrhunderte zurückgehen, da gab es das Erdbeben von Lissabon. Das war ein lokales Ereignis. da sind 60.000 Menschen umgekommen. Und das hat eine enorme Wirkung gehabt, weil das hat der Aufklärung einen Schub gegeben. Da haben ganz viele kluge Menschen ihrer damaligen Zeit, Voltaire hat einen großen Aufsatz darüber beschrieben, wie das beweist, dass man nur durch Naturwissenschaft und Fortschritt die Welt meistern kann. Und die Aufklärung hat damals einen Schub dadurch bekommen, das Bewusstsein wurde dadurch verändert. Und das wäre so meine These, dass diese Krise eher auf den Bereich der Kultur, unseres Bewusstseins, unserer Art und Weise in die Welt zu schauen, dass sie dort die meisten Veränderungen erzeugt.
Und zwar nicht nur negative Veränderungen.
Ja, das ist das Erstaunliche. Deshalb habe ich ja auch diesen Text geschrieben.
Die Welt nach Corona.
Ja, und das innerhalb von 24 Stunden hatte das fast 2 Millionen Klicks.
Es ging wirklich viral durchs Netz.
Und wurde in 20 Sprachen von den Lesern übersetzt. Das war also ein unfassbares Erlebnis, womit ich auch nicht gerechnet hatte. Aber das spricht eben diese Ebene an, eigentlich der Bewusstseinsveränderung. Und das hat eben so ein Echo erzeugt. Und deshalb ist, glaube ich, die These nicht ganz falsch. Und ich beschreibe ja dieses Erstaunen, was verbunden ist mit dieser Krisenerfahrung, dass die Leute eben durch alles durchgehen, wodurch man auch in einem Trauerfall geht. Also wenn man einen Menschen verliert, könnte man so sagen, das ist die alte, bekannte Welt. Das war wie ein Mensch, den man verliert. Und dann geht man erstmal durch Abwehr und Weigerung und Verhandlungen und dann Wut und dann Angst, natürlich ganz, ganz viel Angst bis zur Panik. Und dann kommt man plötzlich auf dieser anderen Seite wieder raus und dann kommt dieses Wundern. Ja? Man landet plötzlich in einer Welt, wo man denkt, es hat sich alles verändert, man reibt sich die Augen, aber das Hirn ist ganz wach und ich nenne das auch die Corona-Euphorie. Das kann natürlich nicht jeder haben, Menschen, die in beengten Wohnungen leben oder Krankenschwestern in Norditalien oder auch Menschen, die komplett arbeitslos geworden sind, die können das wahrscheinlich so nicht erleben. Aber diese Überraschung, dass man quasi immer noch da ist und dass manche Dinge plötzlich, die man jetzt erfährt, super interessant sind. Also man kommuniziert anders, die Vögel hören sich anders an, das ist ganz merkwürdig. Es ist so eine Bewusstseinsveränderung
eigentlich. Und das stellen Sie bei sich selbst auch fest?
Ja, das war am Anfang, also das war genau dieser Ablauf, den, glaube ich, jeder von uns in verschiedener Reihenfolge irgendwie erlebt hat. Und dann bin ich in den Wald hier spazieren gegangen. Und da saßen lauter Menschen so in kleinen Gruppen auf Wiesen und es war ein schöner Frühlingstag und einzelne liefen, joggten durch den Wald und alle hatten so einen fast drogenähnlichen Entrückungszustand. Ich denke, was ist denn jetzt los? Ja, und das ist eben das Dopamin. Das Dopamin ist ja so eine Substanz, die Menschen von der Evolution mitgegeben bekommen haben als Gegengewicht gegen das Adrenalin, also gegen das Angst, gegen die Angstsubstanz. Und das tritt eben dann ein, wenn wir ganz schnell lernen müssen. Dann öffnen sich die Synapsen im Hirn und dann können sich neue Synapsen bahnen. Und das ist eben so ein rauschhafter Zustand, der uns neu macht. So könnte man das sagen.
Für Sie als Zukunftsforscher sind es mit Sicherheit sehr spannende Forschungszeiten, oder?
Ja, das ist die eine Seite davon. Auf der anderen Seite sind wir natürlich wie viele komplett pleite. Also alle Consultings, alle Veranstaltungen, die wir machen, die sind natürlich abgesagt. Aber erstaunlicherweise ist man da auch ja damit, lernt man dann ganz schnell zu sagen, es hat jetzt keinen Sinn, es geht um dieses Commitment, zu sagen, es ist, wie es ist und jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und es gibt ja eine Umfrage, eine Studie, die gestern herausgekommen ist, dass die Deutschen jetzt viel weniger Angst haben als vor der Krise. Das ist ja ganz interessant.
Ich glaube, viele haben sich einfach schon im neuen Zustand eingerichtet.
Ja, aber es ist noch mehr. Es passieren ja auch Dinge. Also wir gehen ja auch ins Handeln. Also am meisten merkt man es in der Kommunikation. Die Leute lernen plötzlich digitale Techniken zu benutzen, die sie früher eher gemieden haben. Auch aus Zwang, klar. Aber auch, weil sie plötzlich merken, wow, das funktioniert ja. Sie telefonieren ganz anders, telefonieren wieder lange auf eine intensive, lineare Form.
Man hat ja jetzt auch die Chance, Leute zu Hause zu erreichen, die können ja nicht weg.
Eben, die Erreichbarkeit ist ganz anders geworden, aber auch die Verbindlichkeit. Also wir sehen eben, dass wir auf menschliche Beziehungen angewiesen sind, gerade dann, wenn wir sie nicht mehr andauernd quasi umsonst angeboten bekommen und in dieser ständigen Hektik. Also es ist eigentlich eine Verlangsamungserfahrung. Ich kenne auch Leute, die sagen, ich will gar nicht mehr dahin zurück, wie es früher war. Können wir so nicht weitermachen irgendwie. Also das ist natürlich zynisch teilweise, aber nein, es ist gar nicht zynisch gemeint, sondern daran zeigt sich ja auch, dass wir etwas über unsere Zivilisation erfahren, was wir vorher vielleicht nur abstrakt gewusst haben. Also vielleicht auch, dass wir ganz viele Dinge gar nicht vermissen, ohne die wir nicht glaubten, leben zu können. Ne? Zum Beispiel After-Ski-Partys in Ischgl. können wir, glaube ich, ganz gut ohne leben.
Natürlich gibt es trotzdem viele, die hoffen, dass alles so wird, wie es bisher war. Das ist ja auch eine häufige Frage, wie Sie in Ihrem Aufsatz beschreiben, die Ihnen gestellt wird. Wann wird Corona vorbei sein und alles wieder so sein wie zuvor? Ihre Antwort ist ganz klar, nie. Unsere Welt wird nie wieder so sein wie zuvor. Warum sind Sie sich da so sicher, Herr Hawkes? Wenn ein Impfstoff gefunden wird, können wir doch einfach zurück.
Ja, aber auch dann ist natürlich die Erfahrung, dass wir Teil der Natur sind und also in einer Welt von Viren und Bakterien leben, die ist ja dann damit nicht ausgelöscht. Das kann ja wiederkommen, das kann anders werden. Also wir erleben quasi auch ein bisschen das Ende dieser Lebenslüge der Zivilisation, dass man immer geradeaus weitermachen kann, dass alles immer sich mehr steigern kann. Was Sie sagen, ist, viele Menschen wünschen sich das wieder zurück. Das mag teilweise stimmen, aber zum Beispiel auch Krankenschwestern wünschen sich das nicht zurück. Es stellt sich eben das, was vorher an Beschleunigung in unserer Lebensform lag, dieses immer mehr Reisen, Kreuzfahrtschiffe mit 4000 Leuten an Bord, die dann ganze Städte überfallen, heuschreckenartig. Also da ist ja so ein Stoppzeichen, dass viele Menschen empfinden das so. Irgendwie hat der Virus auch so etwas ausgedrückt, was schon länger fällig war. Und wenn ich sage, es wird nie so wie früher, meine ich natürlich nicht, dass die Welt vollkommen unkenntlich sein wird.
Oder aber dass keiner mehr einen Job haben wird. Ja,
die Sachen werden sich neu zusammensetzen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob wir die alte Beschleunigungsvariante wieder aufnehmen. Also das ist schwer darstellbar, nicht? Also können wir uns vorstellen, dass die Leute noch zu 4000 in ein Kreuzfahrtschiff steigen? Das erinnert uns ja alles an ein fahrendes Seuchensanatorium. Ja? Es wird ja im Hirn, werden die Dinge anders verdrahtet in der Wahrnehmung. Aber ich glaube eben, wir werden anders fliegen, wir werden anders reisen, es verändert ein kollektives Bewusstsein. Das ist meine These. Und jetzt gibt es natürlich ganz viele Leute, die sagen, nein, die Menschen ändern sich nie, das kann gar nicht sein, wir sind immer dieselben trottenden Idioten. Das ist so die übliche menschenfeindliche Haltung.
Wenn Sie sagen, die Menschen werden sich verändern, das ist Ihre These, dann müsst ihr vielleicht historische Vorbilder geben, wo Sie sagen, genau da kann man sehen, die Menschen haben sich damals auch verändert.
Naja, die ganze Geschichte ist eine einzige Veränderung. Wenn wir mal mit einem Zeitsprung 1000 Jahre zurückgehen würden, was meinen Sie, wie anders Menschen sich verhalten haben, wie auch im alltäglichen Umgang miteinander, ja? Da gab es Sklaverei, war ja sehr weit verbreitet. Also welche zivilisatorischen Errungenschaften wir eigentlich schon haben, wie sich Menschen eben verändert haben, auch und gerade durch Krisen. Also man denke an den Zweiten Weltkrieg. Das unterschätzen wir oft leichtfertig.
Sie machen in Ihrem Aufsatz was Spannendes. Sie machen keine Zukunftsprognose, sondern so eine Art Regnose. Sie stellen sich die Welt im Herbst 2020 vor und fragen sich, über was werden wir uns dann im Nachhinein wundern? Stellen wir uns mal die Welt vor im Herbst 2020, wie Sie das tun. Sie sagen, wir sitzen in einem Straßencafé. Also Sie gehen offensichtlich fest davon aus, dass es dann wieder möglich ist. Die Frage ist, kann man dann als Deutscher auch wieder im Straßencafé in Italien sitzen oder werden weiter innerhalb Europas die Grenzen dicht sein? Was denken Sie?
Ja, Sie wollen jetzt wieder eine Prognose von mir. Ne?
Ja. Es hat mich nur eigentlich interessiert, ob Sie ein italienisches Straßencafé sich vorstellen oder ein deutsches.
Auch da werden wir sitzen. Aber ich würde das gern ein bisschen durchkreuzen, weil was ich mit diesem Text versucht habe, ist nämlich eins zu zeigen. Prognosen sind langweilig. Also erstens mal gibt es jetzt Leute, die viel bessere Prognosen machen können. Die Virologen haben das ja schon ganz gut getan. Und bei Prognosen ist es so, man kann eine machen und dann sagen die Leute, glaube ich oder glaube ich nicht. Und das hängt dann eben von so den inneren Dispositionen ab. Ist jemand pessimistisch oder optimistisch? Aber eigentlich kommt einem die Zukunft nicht näher. Und das, was ich da vorschlage, funktioniert eben quasi nur in der individuellen Übung, wenn Sie sich jetzt oder die Hörer, jeder Einzelne, sich mal vorstellt, ein halbes Jahr in die Zukunft zu springen und von da aus zurückzuschauen. Und da entsteht nämlich etwas Fantastisches. Und zwar ist es so, wenn wir von heute aus in die Zukunft schauen, sehen wir ja nur Ängste. Also wir sehen mit der Brille der Angst, mit dem Blick der Angst. So ist ja unser Hirn. Und dann türmen sich immer nur die Gefahren auf. Immer höher, immer höher. Und dadurch wird unser Blick aber verzerrt. Wenn wir aber quasi dieses Beamen machen, ja, also wir beamen uns zurück in die Zukunft und machen dann eine Regnose, also schauen zurück, dann schauen wir auf unser heutiges Ich, also wie sind wir heute gewesen und wie werden wir dann sein. Und dann erkennen wir relativ schnell, dass Krisen natürlich immer auch irgendwann mal vorbei sind oder zur Normalität werden und dass sie uns verändern. Also wir konfrontieren uns quasi mit uns selbst. Und das finde ich das viel Interessantere, weil ich bin der Überzeugung, dass es zwei Zukünfte gibt, nämlich eine äußere, also in den Bedingungen der Welt, in der Außenwelt, und es gibt eine innere Zukunft. Und ich glaube, dass es ganz wichtig für unser aller Zukunft ist, dass wir verstehen, dass das immer auch Veränderungsprozesse sind und die auch ganz wesentlich in uns stattfinden. Wir sind verantwortlich für die Zukunft.
Und Sie sagen ja, wenn wir auf die heutige Zeit blicken, dann werden wir uns vielleicht wundern, dass trotz dieser Distanzierung, die wir ja notwendigerweise einhalten müssen, es eine große Wärme auch zwischen den Menschen gibt, einen großen Zusammenhalt.
Ich habe einfach mal versucht, die Dinge umzudrehen, zu sagen, könnte es sein, dass wir sogar Erfahrungen machen in dieser Krise, die uns verblüffen und erweitern? Also dass diese Frage habe ich einfach mal gestellt. Und ich glaube, die gigantische Resonanz hängt damit zusammen, dass ich quasi den Betrachtungswinkel einfach umgekehrt habe. Ja, weil man kann alle seine Energien auf die Angst schmeißen und sie dadurch immer mehr verstärken. Und das ist eigentlich das Gefährliche. Also die Krisen, die wir erlebt haben, auch gerade in den letzten Jahrzehnten, da waren die Reaktionen der Menschen waren oft fataler. Denken Sie mal an die Flüchtlingskrise. Mhm. Da war die Hysterie und der Populismus danach waren das wirkliche Problem. Die Flüchtlinge waren vielleicht gar nicht so sehr das Problem, sondern wie Menschen darauf reagieren, ob wir konstruktiv sein können oder eigentlich in unseren Ängsten destruktiv sind.
Also ich denke, was man aktuell ja beobachtet, ist, dass sich Familie nochmal neu definiert. Einfach dadurch, dass die Menschen dichter beieinander sitzen. Sie erleben das ja gerade auch mit ihren Schwiegereltern, die bei ihnen quasi auf Zeit wohnen. Und dass Freundschaften vielleicht eine andere Qualität bekommen. Das reicht ja schon, wenn man sich klar macht, wen rufe ich an wen denke ich und an wen nicht in der jetzigen Zeit.
Genau, also wir aktivieren und nehmen unsere Netzwerke wieder ernst, auch weil wir auf sie angewiesen sind. Und dadurch merken wir ja auch, dass wir so vielleicht ganz falsche Vermischungen in unserem Leben gemacht haben. Also jemand auf Facebook, der 100.000 Freunde hat auf Facebook, ist vielleicht am einsamsten. Ja, aber wir haben uns von diesen Illusionen auch einfangen lassen über weite Strecken, ja. Oder wenn man kritisch ist, wenn man dagegen ist, gegen das System, ja, dann ist man besonders begehrt gewesen. Also der Populismus, der bösartige Populismus vorher war ja immer sehr, der konnte ja so seinen Hebel reinlegen in die Weltgefühle, nicht? Konnte die
der
Menschen
ist scheinbar aktuell
verängstigen.
Sehr, also ja. Zumindest was Deutschland betrifft, sehr verschwunden, der rechte Populismus.
Verschwunden ist er nicht. Also das Interessante ist aber, dass die sich jetzt auch selbst zersägen. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass in dem Moment, wo man wirklich nach Konsens ringt, auch als Gesellschaft versucht, auch mal etwas zu erleben, was wirklich nötig ist, nämlich gemeinsam zusammenzustehen, auch wenn man sich dabei dann isolieren muss, das ist eine heilende Erfahrung, glaube ich. Also wir haben ja erlebt, dass wir quasi durch Selbstwirksamkeit, also dadurch, dass wir selbst unser Verhalten verändert haben und damit umgehen konnten, wir haben das ausgehalten, auch etwas für die Gesellschaft getan haben. Letztendlich war das ja eine Entscheidung, dass wir alte, schwache Menschen unterstützen, dass wir ihnen also noch mehr Lebenszeit ermöglichen. Es gab ja auch zynische Stimmen, die gesagt haben, ja, was ist denn, die Alten müssen eh sterben und die Jungen sollen doch bitte die Wirtschaft weitermachen. Es war eine, ich glaube, eine ethische Entscheidung, die praktisch alle Länder auf der Erde getroffen haben. Also Herr Trump noch so ein bisschen zögerlich, aber musste dann ja auch. Das ist ja eine Erfahrung, wo man sagt, wow, ja, also das hat ja seinen Sinn, dass wir vielleicht auch mal Politikern vertrauen können. Das wäre doch auch mal eine tolle Idee. Und dass wir vielleicht mal Talkshows machen, bei denen man sich nicht dauernd ideologisch auf dumme Weise anschreit.
Welche Werteveränderungen beobachten Sie denn noch, von denen Sie sagen, das sind Werte, die können wir vielleicht auch in die Zukunft mitnehmen?
Ja, also alles verändert sich, die ganzen Kultursignale, nicht? Humor zum Beispiel. Also in Krisen ist ja Humor unheimlich wichtig. Wenn man keinen Humor hat, dann sitzt man wirklich da in seiner Isolation.
Gibt ja auch noch den berühmten Galgenhumor, genau.
Da kommt man gar nicht weiter, ja. Ja, aber das Galgenhumor kann ja auch sehr witzig sein. Aber vorher ist ja der Humor über weite Strecken, wenn ich mir so manche Kabarettisten anschaue, in so einen auch teilweise menschenverachtenden Zynismus abgeglitten. Und das hat jetzt irgendwie so keine Nachfrage mehr, dass man sich so über jemanden lustig macht oder irgendwie sich festnagelt oder beißt an politischer Correctness. Und also alles, was es da so gab, das kommt einem so wahnsinnig unwichtig vor. Ja? Und dieser Effekt dieses Unwichtigwerdens, das ist, glaube ich, eine mentale Reinigung. Ja, wir merken plötzlich, auf wie viel Unsinn wir irgendwie reingefallen sind und worauf wir Wert gelegt haben. Das ist alles so daneben. Also manche, auch der Vergnügung, die man früher so hatte, wirken aus der heutigen Sicht so absurd. Ja? Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel.
Ja, stattdessen sieht man jetzt viele Menschen joggen oder eben lange Spaziergänge machen, wie Sie schon erwähnt haben. Natur scheint plötzlich eine ganz andere Rolle zu spielen. Denken Sie denn, dass sich auch das Freizeitverhalten von Menschen durch sowas tatsächlich ändern kann?
Es ist ja immer erzwungen. Auf der anderen Seite gibt es uns auch eine neue Erfahrung hinzu, nämlich dass man das auch hinbekommt. Ja? Also manchmal ist es ja ganz banal so, dass man von der Wirklichkeit auch mal in den Hintern getreten werden muss. Aber Krise heißt ja eben auch Entscheidung. Nicht? Das alte griechische Wort hat ja etwas zu tun mit Beurteilung, Entscheidung. Und wir sehen ja Krise immer als Untergang. Ja? Also wenn wir bei Netflix gibt es allein 30% aller Filme sind Weltuntergangsfilme. Und da ist ganz oft irrt man da allein durch ruinöse Städte. Jetzt irren wir auch allein durch Städte, aber die sind gar nicht ruinös. Das ist sehr verblüffend.
Sind einfach nur, naja, wobei leer sind sie ja noch nicht mal, ne? Sondern
ja, genau, die sind noch nicht mal ganz leer, ja, aber da laufen noch ein paar Zombies rum. Aber Lori Penny ist eine amerikanische Kolumnistin bei Wired, bei diesem Kultblatt der digitalen Szene. Und die hat einen wunderbaren Artikel geschrieben, It's not the apocalypse we expected. Also es ist nicht der Weltuntergang, den wir erwartet haben. Und dann geht das so weiter, es ist nicht hacken, sondern backen. Also es ist nicht so, dass wir aufeinander einhacken wie beim letzten Gefecht, sondern wir gehen backen und überall ist die Hefe ausverkauft, weil Menschen sich entschieden haben, Brot backen zu lernen. Ja? Also das ist so absurd, ja, aber es bringt es irgendwie so auf den Punkt. Mit unseren ganzen apokalyptischen Vermutungen und Ängste werden irgendwie an der Nase rumgeführt und wie in einem Spiegel kriegen wir gezeigt, wie wir das innerlich eigentlich alles selbst produzieren. Und Entscheidung heißt eben natürlich auch, dass sich im Leben vieles entscheiden wird. Also wenn Paare wirklich, wenn die Liebe tot war, und die Beziehung eigentlich schon gestorben. Und wenn sie jetzt da in ihrer Wohnung sitzen, dann ist danach Scheidung. Ja?
Also die Scheidungsrate wird steigen, meinen Sie?
Ja, also es zwingt einen doch zur Entscheidung oder zumindest zu Erkenntnissen.
Ja, auch weil man eben mal deutlich sieht, das Leben ist endlich. Ne? Das weiß man zwar theoretisch sowieso, aber dann wird es einem noch mal klarer in so einer Situation.
Genau, also das sind Dinge, die man beschreiben kann und die klingen jetzt alle sehr weich. Jetzt kann man fragen, was mit den ganzen politischen Dingen und mit der Globalisierung. Aber ich glaube, das ist nicht viel anders. Im Grunde genommen haben wir ja auch erlebt, dass die Globalisierung so in ihrem Lauf in so eine logische Konsequenz eines solchen Virus hineingekommen ist. Also Viren gab es ja immer schon, die von der Tierwelt auf Menschen übergesprungen sind. Aber diese Art von Ausbreitung, das hat natürlich mit dieser Überbeschleunigung der Welt zu tun.
Oder wir haben eben einfach gemerkt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, Schutzmasken im eigenen Land herzustellen, ja? Oder
genau,
dass bestimmte Produkte nicht mehr lieferbar sind, weil die Einzelteile dafür aus ganz verschiedenen Ländern zugeliefert werden. Und wenn es eines dieser Länder nicht mehr liefern kann, dann steht auch bei uns alles still. Glauben Sie denn, das, was wir aktuell erleben, läutet ein Ende der Globalisierung ein?
Ja, eben nicht ein Ende, sondern eine Neuerfindung, weil wir erleben ja gleichzeitig, ist ja immer so eine gespaltene oder eine duale Erfahrung, dass wir extrem voneinander abhängig sind. Und ich lebe in Österreich als Deutscher seit vielen Jahren und ich finde, die Österreicher haben das sehr konsequent und gut gemacht und jetzt können wir hier die Läden wieder aufmachen, aber es nützt uns ja nichts, ja. Also es wäre auch wichtig, dass Deutschland und die anderen Länder um uns, also man kann sich auch nicht wieder auf den alten Nationalismus zurückziehen. Das ist ja immer so die Rückfallposition, dass man sagt, naja, Globalisierung funktioniert nicht und jetzt kommt wieder der Nationalismus und sowieso kommen schon die ganzen Nationalisten an die Macht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es vielleicht eher so etwas gibt wie das, was wir nennen, das schon seit vielen Jahren Glokalisierung. Also die Verbindung von Stärkung der Orte, des Regionalen, vielleicht auch des Nationalen, aber eben eine höhere Autonomie auch der Region und gleichzeitig aber eine Verbindung über die Grenzen hinaus, in der dann aber eben nicht mehr vielleicht so viele Einzelteile hin und her gekarrt werden, wie aus China, die dann hier zu einem Auto zusammengesetzt werden, sondern eben eine neu organisierte und gestaltete Globalisierung, die zwar Interdependenz befürwortet, aber auch eine höhere Autonomie der einzelnen Länder. Und das wäre ja sehr gut für gerade für viele Länder, dass die mehr Autonomie gewinnen und auch verschiedene Arten von Industrien haben. Ja, die Amerikaner haben das ja schon seit ein paar Jahren versucht, ihre industrielle Basis wieder zurückzukommen. Die hatten die ja fast abgeschafft. Und so wird sich das neu verteilen. Das System wird sich wie in so einem organischen Prozess wird sich das neu rekonfigurieren. Das wird eine andere Globalisierung sein.
Wenn wir jetzt mal in die Vergangenheit schauen, auf Seuchen wie die Pest, dann hatten ja solche Seuchen interessanterweise oft ganz positive Auswirkungen auf die Wirtschaft danach. Nach der Pest zum Beispiel hatten die Leute deutlich mehr angefangen zu konsumieren, weil sie gemerkt haben, das Leben kann plötzlich vorbei sein und sie wollten es nochmal in vollen Zügen genießen. Ihre Einschätzung, werden wir nach Corona und nachdem die Wirtschaft sich erstmal wieder berappelt hat und nachdem wir von der Globalisierung hin zu einer Glokalisierung, wie Sie es nennen, gekommen sind, werden wir sowas wie einen Wirtschaftsboom erleben?
Ja, das kann schon sein, aber das wird wahrscheinlich ein anderer Wirtschaftsboom sein. Der wird nicht mehr so sehr auf der ständigen Vervielfachung von Waren und extrem gespreizten Warenströmen basieren. Also Wirtschaftswachstum kann man ja auch mit Dienstleistungen, mit Gesundheitsleistungen, mit allem Möglichen, mit Ökologie gewinnen. Ja? Also ob das Wachstum sein wird oder nicht, da würde ich mich gar nicht festlegen. Ich glaube nur, dass wir gewissermaßen alte Formen von Wachstum vielleicht auch so, wie man irgendwann lernt, Schlangen zu vermeiden, weil sie beißen können. Ja? Oder wir ekeln uns vor Spinnen, weil Spinnen gefährlich sein können oder vor totem Fleisch. Da ekeln wir uns vielleicht vor manchen Verhaltensweisen, die wir früher gemacht haben. Das ist dann so ein innerer Abwehrschutz, der sich in die Kultur einbaut, nicht? Also werden wir jemals noch für 25 Euro vollgestopft in einem Ryanair-Flugzeug nach Mallorca fliegen? Das frage ich Sie mal. Da gibt es jetzt viele Leute, die sagen, ja, aber die Leute müssen das, weil sie haben kein Geld. Müssen sie das? Vielleicht machen wir dieses Jahr plötzlich eine große Anzahl Urlaub an der Ostsee oder in den Alpen hier in Österreich. Und das ist eigentlich ganz schön und toll. Also verschieben sich die Dinge langsam, ja? Also nie bei allen, das ist schon klar. Es gibt Leute, die sagen, das ist mir jetzt alles zu blöd und ich warte so schnell, ich werde meine alten Verhaltensweisen genauso weitermachen wie vorher. Aber mein wesentliches Argument ist ja, dass da quasi etwas in unsere Hirne eingepflanzt worden ist, auch als ein Möglichkeitsraum. Wir haben ja gesagt, flatten the curve, also flach die Kurve des Virus ab. Und das hat ja funktioniert. Also es wird funktioniert haben, ja. Also es ist noch nicht überall hat es funktioniert, aber es wird funktionieren. Und das ist doch irgendwie eine Erfahrung, wo wir sagen, Moment mal, wir haben ja jahrelang darüber diskutiert, dass man Global Warming gar nicht lösen kann, weil alles, was man tut, wird sofort zu einem Wirtschaftszusammenbruch führen. Ja? Also wenn man weniger Autos produziert oder andere Autos mit Elektromotoren, dann hat das furchtbare Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das ist ja alles ein Scherzargument geworden, oder?
Also, weil man nach Corona sagt, geht
das
nicht,
eigentlich
geht's
die
nicht.
Übung,
ne?
Ist das nicht eigentlich die Übung für die wirklich große Krise, nämlich die Erderwärmung, die ja genauso global ist, genauso eine globale Voraussetzung und die eben auch nur gelöst werden kann, wenn alle miteinander kooperieren?
Ja, vielleicht gibt's ja sogar die Möglichkeit, die Wirtschaft neu aufzustellen. Weil wenn man sagt, es liegt sowieso jetzt vieles brach und dann kann man vielleicht zum Beispiel Subventionen staatlich ja auch an technisch-ökologische Innovationen koppeln.
Ja, so einfach wird das nicht, weil die Erdölländer werden natürlich versuchen, danach ihre Erdölindustrie wieder rauszubailen. Ja, die Amerikaner werden das zum ersten machen. Man könnte natürlich argumentieren, es gibt ein Konsum-Nachholbedürfnis. Das wird es auch geben. Also da braucht man sich nichts vorzumachen. Ja. Aber es erzeugt auch Nachdenklichkeiten, auch in der Wirtschaft und auch im Zusammenwirken der Wirtschaft mit der Wissenschaft. Da hat sich ja auch einiges getan.
Aber meinen Sie nicht, dass danach erstmal, wenn viele Firmen pleite gehen, dass erstmal so eine Welle kommt, wo man versucht, möglichst schnell wieder durchzustarten? Und zwar tatsächlich so wie bisher?
Ja, das wird man versuchen, aber das führt ja zu nichts. Also die Krisen waren ja vorher schon da. Also die Autoindustrie ist ja in einer tiefen Verfassungskrise, weil die einfach durch die Erhöhung von Stückzahlen alleine in der alten Technologie das nicht mehr wuppen konnte. Und das kann man kann natürlich dann Unternehmen künstlich wieder hochpushen durch Subventionen des Staates. Ja. Aber das geht dann so wie mit den Banken. Das hat auch nicht richtig funktioniert. Also die Banken haben ja auch versucht, eigentlich nach der Bankenkrise irgendwie möglichst wieder an den alten Status ranzukommen. Und jetzt sehen wir doch, dass das nicht so ist. Die Banken heute sind nicht mehr die Banken von früher. Also als persönlicher Reflex vieler Menschen wird das vielleicht funktionieren. Aber ich kenne keinen Wirtschaftsführer, keinen Manager, keinen CEO, und ich kenne ja einige, die nicht auch sagen, also eigentlich hat diese Krise wie so von so einem Drucktopf so den Deckel weggenommen. Und wir müssen einfach mehr nachdenken. Wir müssen einfach überlegen, wie kriegen wir resilientere, robustere Wertschöpfungen hin. Das konnte sowieso nicht so weitergehen. Also so ist das, glaube ich, so. Ich glaube, ein bisschen Zukunftsvertrauen tut uns auch allen ganz gut. Wir können ja auch damit, dass wir immer an nichts glauben, ja, oder immer nur ans Negative glauben, dadurch beeinflussen wir nämlich auch die Zukunft. Und zwar ans Negative.
Für wie realistisch halten Sie es denn, wenn Sie jetzt mal, ich sage jetzt mal, wissenschaftlich rangehen, dass es auch so eintreffen wird?
Ja, da versuchen Sie mich in einer Art und Weise zu spalten, die ich nicht mitmachen kann. Ja. Also ich versuche ja gerade psychologische Mechanismen, das ist alles, was ich Ihnen erzähle, hat ja auch seine Begründungen und seine Erkenntnisse in der Kognitionspsychologie, in der Art und Weise, wie menschliche Hirne funktionieren, wie wir mit Krisen evolutionär umgehen gelernt haben. Das ist gewissermaßen ein bislang unbeleuchteter Teil. In der Zukunftsforschung haben wir uns ja früher sehr oft mit abstrakten Systemen zusammen auseinandergesetzt, vor allen Dingen Ökonomie und Technologie. Und es ist eben so, dass diese abstrakten Formen von Modellen, die man da baut, oft nicht die Zukunft voraussagen, sondern die sagen nur die Zukunft des Modells voraus. Die Ökonomen können, glaube ich, in Wirklichkeit gar nicht mehr die Welt voraussagen, obwohl sie das immer behaupten, weil sie einen eingeengten Gesichtspunkt haben. Ja? Und was wir machen, ist ja ganzheitliche oder holistische Prognostik oder Zukunftsforschung. Und wir versuchen eben mit den Augen der Vielfalt darauf zu schauen. Und da ist der menschliche Faktor ganz entscheidend. Also die Frage, wie reagiert der Mensch in Bezug auf Technologie, auf Ökonomie? Was ist der Human Factor? Und der spielt eine viel größere Rolle in der Frage, wie Zukunft wird. Ja, also ich sage den Leuten, die immer sagen, ja, aber wie wird es denn jetzt wirklich, die Zukunft nach Corona, den sage ich immer, das hängt von euch ab. Zukunft ist eine Entscheidung. Wenn ihr jetzt sagt, mir ist das alles wurscht und ich will danach mir einen ansaufen und möglichst schnell wieder aufs Kreuzfahrtschiff, dann ist es deine Entscheidung. Da kann ich gar nichts machen. Ja? Ich sage nur nach allem, was mir meine Erfahrung sagt, nach vielen Jahren komplexer Prognostik, ist, dass es diesmal schon für viele Menschen sehr viel ernster ist, dieser Effekt von Selbstentdeckung und Neuverdeckung. Und wir waren ja nicht beim Punkt Null. Ja? Es ist ja nicht so, dass es vorher keine Debatten um die Zukunft der Zivilisation und der Ökologie gegeben hätte. Es war nur so, dass die oft die Mehrheiten noch nicht bilden konnten. Und meine These ist, dass dieser Event verschiebt die Mehrheiten über die kritischen Punkte hinaus. Also es werden jetzt einfach mehr Leute in der Fragestellung persönlicher Vorteil gegen andere Abwägungen des Ökologischen werden anders entscheiden. Ich glaube, die Leute werden weniger Fleisch essen. Und das begründet sich aber jetzt nicht nur auf irgendwelchen Bauchgefühlen, sondern auf einer Menge von Erkenntnis und Analyse und Auseinandersetzung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, wo wir immer den menschlichen Faktor unterschätzt haben. Ja, das ist ja heute auch noch üblich. Man sagt ja immer, ja, was Menschen denken, ist wurscht, die Ökonomie entscheidet.
Ja, oder künstliche Intelligenz wird es richten. Ne?
Oder künstliche Intelligenz. Also das war dieser Glaube des Digitalismus, dass wir quasi mit der Technologie eine vollkommen vorberechenbare Welt erzeugen können und alle Probleme lösen kann, das hat sich zerlegt in dieser Krise, weil was geholfen hat, waren menschliche Verhaltensänderungen. Und die künstliche Intelligenz kann jetzt rechnen, 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 welche Moleküle es gibt, mit denen man vielleicht Heilmittel oder Impfstoffe herstellen kann. Aber ich vermute wieder mal, dass sie am Ende den Zufallsergebnissen oder den klassischen Methoden doch wieder unterlegen ist.
Wenn Sie am Ende eine Bilanz ziehen sollten, was wäre denn Ihrer Ansicht nach der größte Fehler, den wir nach der Corona-Krise machen können?
Ja, eben die Illusion, dass es wird alles so wie vorher und dieselben Denkmuster. Ja, also wir denken immer noch in, es muss sich steigern, steigern. Die Wachstumsraten sind das einzig allein Entscheidende. Also eigentlich die trumpistische Form, nicht? Also im Grunde genommen kann man ja sagen, der Trumpismus, wenn man Mr. Trump mal als eine Art, wenn man den sein Hirn ergründet, dann ist es ja genau das, nicht? Der sagt ja, wir müssen wieder zurück zu den guten alten 60er, 70er Jahren, als alle Familien noch heil waren. Ja, lustig, wenn man mal seine anguckt. Aber das, da, ja, also eigentlich eine permanente Selbstillusionierung, die eben damit zusammenhängt, dass man eigentlich keinen Zukunftsentwurf hat. Ja, man hat keine Idee, wie etwas wirklich besser werden könnte. Und das ist natürlich eine totale Selbstverunsicherung. Ja? Also der Mann weiß nicht, wo er hin will. Und das ist ja in vielen in uns auch so. Also es gibt ja, der Populismus hat das ja auch aufgezeigt, der hat ja auch so eine Art von Nostalgismus versucht. Ja? Wir sollen wieder ein Volk werden und das Deutsche, das ist alles vollkommen Banane. Ja? Und so könnten wir es natürlich auch wieder machen. Wir sagen, ja, wir wollen jetzt ganz schnell wieder in die alte Welt zurück und wir wollen bitte jetzt 5000 Leute auf einem Kreuzschiff haben, die in Venedig einfahren. Das wäre der große Fehler. Beziehungsweise, dass eben eine viel zu große Gruppe von Menschen immer noch so denkt, in dieser linearen Form. Ja, also es muss alles das, was wir sowieso immer fordern von der Welt, das muss sofort geschehen. Das wäre in der Tat, da hätten wir eine große, sehr lehrreiche Krise einfach verschenkt.
Aber das glauben Sie nicht.
Lassen Sie mich es anders ausdrücken. Der Misstrauen, dass Menschen lernen können, sagt natürlich auch etwas über diejenigen aus, die das dauernd formulieren, ja. Weil die sagen ja damit, naja, alle außer mir sind eigentlich lernunfähig, Menschen sind blöd. Und das finde ich eine Abwertung, weiß ich nicht. Also ich finde das nicht okay.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an Ostern gesagt, wir können an dieser Krise wachsen, wir können eine Gesellschaft werden mit mehr Rücksicht, mehr Vertrauen, mehr Zuversicht. Werden wir in Ihren Augen, Herr Hawks, als bessere Gesellschaft aus der Krise hervorgehen?
Ja, das glaube ich. Und der zweite Schritt ist dann eben der, dass wir das überhaupt wahrnehmen können. Also mit dem Begriff wahrnehmen. Ja? Es ist nämlich oft so, dass positive Veränderungen einem gar nicht auffallen, weil man ist so fixiert auf das Negative, dass man sie dann abwertet. Und ich sage ja nicht, dass morgen alles gut und schön und Eierkuchen wird. Das wäre auch eine sehr langweilige Welt. Aber ich glaube, dass wir in diesem langen Weg der Menschheit aus dem Sumpf in das vielleicht ein wenig bessere doch ein paar Schritte vorankommen. Das erfordert aber eben auch einen Bewusstseinswandel. Also auch eine andere Einschätzung und eine andere, ich sag mal, Liebe zu den positiven Kräften. Ja? Und eben eine weniger Abwertung anderer in jeder Hinsicht, also auch der Lernfähigkeit anderer.
Also ich denke, auf jeden Fall wird es eine Gesellschaft sein, die Zukunftsgesellschaft nach Corona, die hat lernen können, was man tatsächlich braucht zum Leben, was wichtig ist und die sich vielleicht auch an manch Dingen, die scheinbar überholt galten, erfreut hat. Kochen, Gartenarbeit, Bücher lesen. Ja, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen mit Kochen bestellt ist, aber ich weiß, dass Sie zumindest Gartenarbeit gerne machen und Bücher auch gerne lesen. Und habe für Sie als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, ein Buch gefunden, von dem ich dachte, das perfekt zu einem Zukunftsforscher passt. Das kriegen Sie von mir morgen postwendend zugeschickt. Das ist nämlich ein Buch, dem ein spannendes Gedankenexperiment zugrunde liegt. Was wäre nämlich passiert, wenn Karl Marx und Darwin sich je persönlich begegnet wären, wenn quasi Evolution und Revolution aufeinander getroffen wären? Und Marx stand still in Darwins Garten, so der Titel dieses tollen Romans.
Wunderbar.
Sie haben ja vielleicht jetzt auch Super. Ein bisschen mehr Zeit, den auch mal zu genießen.
Ja, das ist im Grunde genommen ist das genau der Punkt, um den es geht, nicht? Das sind ja zwei ganz wesentliche Denkformen, der Marxismus und das Evolutionsdenken. Das ist super spannend, da danke ich Ihnen sehr.
Viel Spaß beim Lesen und danke für das spannende Gespräch, Herr Hawks.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.